In Führung geht es darum, Menschen erfolgreich zu machen. Und das ist der Job von meinem Kollegen und mir.
ContalK. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ContalK. Menschen, die Zukunft gestalten im Leadership. Heute mit einem besonderen Gast zu einem hochrelevanten Thema, nämlich: Gibt es ein christliches Führungsverständnis? Und wenn ja, was macht eigentlich genau den Unterschied? Ich begrüße sehr herzlich Dr. Stefan Ziegler. Grüß Gott, hallo.
Guten Tag.
So, Herr Dr. Ziegler, wir sind ja hier vor einem Millionenpublikum versammelt. Und damit die Menschen auch genau wissen, mit wem wir es zu tun haben, habe ich mir überlegt, dass ich mal so ein paar Stichworte sage und Sie trotzdem oder gerade deswegen vielleicht da gut anknüpfen können und sich auch nochmal etwas selber pointiert vorstellen. Sie haben einen Doktorgrad in Philosophie, richtig? Sehr gut, ich sehe Nicken, super. Sie sind ehemaliger Offizier. Sie waren mal in Köln bei einem nicht ganz kleinen diakonischen Unternehmen, können Sie gleich nochmal vielleicht drauf eingehen. Und Sie sind heute kaufmännischer Vorstand der Juwandia Evangelische Jugendhilfe Münsterland.
Fast richtig.
Fast richtig, ich ahnte es. Jetzt ist die Bühne Ihnen.
Also zunächst Korrektur, Juwandia, der Diakonieverbund, die Tochtergesellschaft im Münsterland ist die Evangelische Jugendhilfe Münsterland, ist eine Tochtergesellschaft von mehreren, aber das nur am Rande. Ja, wer bin ich? Zunächst mal wahrscheinlich aus den Blicken meiner Mitarbeitenden ein alter weiser Mann oder weißer Mann, der zusammen mit einem ebenso alten weißen Kollegen eine Diakonie führt. Und wie bin ich da hingekommen? Ist schon ein bisschen länger her, nämlich 1984, dass ich mein Abitur gebaut habe und mich gefragt habe, was tust du eigentlich? Und alles, was später gekommen ist, was sich jetzt so stringent anhört, war am Ende aller Tage reiner Zufall. Also weder Kirche noch Bundeswehr noch Versicherungswirtschaft standen auf meinem Wunschzettel ganz oben. Dass ich dann doch zunächst mal bei der Bundeswehr gelandet bin, war der Tatsache geschuldet, dass ich ein Angebot bekommen habe, mich als Fallschirmjägeroffizier dort für 12 Jahre zu verpflichten. Und das ging einher mit dem Versprechen, ein Studium absolvieren zu dürfen. Und die Aussicht war insofern verlockend, weil ein bezahltes Studium natürlich Unabhängigkeit vom Elternhaus bedeutet. Das habe ich dann auch sofort gemacht. Und habe dann in Hamburg Wirtschaftswissenschaften studiert. Mir war aber relativ klar, dass ich irgendwann auch mal wieder was anderes machen wollte. Und im Kontext mit der Wiedervereinigung gab es dann auf einmal 2 Armeen, nämlich die NVA und die Bundeswehr. Und man hat das Angebot bekommen, vorzeitig mit Enddienstgrad auszuscheiden. Das habe ich getan. Bin durch wiederum einen reinen Zufall in der Versicherungswirtschaft gelandet, weil mein damaliger Chef einen Versicherungsmanager kannte und ihm gesagt hat, dass einer seiner Offiziere die Bundeswehr verlässt. Und dann bin ich bei einem Familienunternehmen in Köln gelandet, nämlich dem Gerling-Konzern. Damals noch in Hand der Familie Gerling, mittlerweile ja im HDI aufgegangen. Und habe dann dort Versicherungswissenschaften, wenn man so will, von der Pike auf lernen dürfen. Denn ich hatte zwar ein ganz normales Wirtschaftsstudium, aber Versicherungswissenschaft ist dann doch nochmal was ganz anderes. Ja, und im Laufe der Zeit hat man mir dann gesagt, wenn du Karriere machen willst, musst du promovieren. Und dann habe ich mir einen Lehrstuhl gesucht und es war ein theologischer Lehrstuhl, an dem ich dann über Versicherung in der Ethik promovieren durfte. Und da bin ich dann erstmals mit ethischen Fragestellungen wirklich systemisch in Kontakt gekommen. Und als dieser Versicherer dann irgendwann...
Da muss ich jetzt mal einhaken.
Bin zu schnell.
Das heißt, naja, das reizt mich ja ein bisschen, da nochmal nachzufragen. Das heißt, also ich sag mal, ich kenne das ja noch von meiner eigenen Fakultät, da gibt es ja doch deren einige und Sie sind jetzt just an so einer theologischen Fakultät rausgekommen oder wie kann ich mir das vorstellen oder gab es da irgendwie Bezugspunkte zu?
Es gab einen Bezugspunkt. Also wir haben im damaligen Studium bei der Bundeswehr sogenannte erziehungs- und gesellschaftswissenschaftliche Anteile belegen müssen und da bin ich dann in der Sozialethik gewesen, andere haben Erziehungswissenschaften gemacht und der Professor, den ich dort hatte, dessen Nachfolger war dann derjenige, bei dem ich dann promovieren durfte. Also es hatte schon was im weitesten Sinne mit Bundeswehr zu tun.
Sehr gut. Haben wir das auch aufgeklärt? Ja, ist wahrscheinlich die Weltpremiere. Wusste das vorher schon jemand?
Vermutlich niemand, aber...
Jetzt wissen es 1 Million Publikum.
So ist es.
Okay, fahren Sie bitte fort.
Naja, dann bin ich, wie gesagt, zum Studium gekommen oder zur Promotion. Das habe ich nebenberuflich gemacht. Und irgendwann ist dieser Versicherer durch eine Fehlspekulation oder durch ein schlechtes Geschäft in den USA in eine Schieflage geraten und wurde letztlich dann an den HDI in Hannover verkauft. Ich wollte aber in Köln bleiben und habe mich dann ein bisschen umgetan. Und zu dem Zeitpunkt wurde eine Stelle als kaufmännischer Vorstand eines diakonischen Unternehmens ausgeschrieben. Ich habe mich beworben und habe gesagt, naja, ich habe Führungserfahrung, erstens aus der Bundeswehr, zweitens aus der Wirtschaft, verstehe ein bisschen was von der Wirtschaft. Und dann habe ich auch eine Affinität zu christlichen Fragestellungen, weil ich bei einem Theologen promoviert habe. Ist übrigens ein Dr. Phil trotzdem geworden, weil mir fehlte irgendwie ein Hebräikum. Aber gut, das ist dann so, wenn man irgendwo mit Theologen zusammenarbeitet. Ja, und dann bin ich genommen worden und bin dann bei der Diakonie Michaelshofen gestartet, als kaufmännischer Vorstand, relativ jung, war glaube ich irgendwie so Ende 30. Und habe das 10 Jahre gemacht und dann wurde mir die Welt ein bisschen zu klein, weil ich auch sehr viel mit Ausland zu tun hatte, auch im Ausland studiert hatte in Teilen. Und dann habe ich gesagt, ich will nochmal was anderes machen. Und zu dem Zeitpunkt hat sich dann die Ecclesia gemeldet. Die Ecclesia-Gruppe ist ja der größte Versicherungsmakler von Organisationen und Institutionen in Deutschland. Und dann hat man gesagt, man möchte jemand, der sich mit dem Kundenklientel auskennt, Klammer auf, Diakonie Caritas Kirche, Klammer zu, der aber gleichzeitig mit Versicherung was zu tun hatte. Das hatte ich, weil ich ja beim Gerling-Konzern war. Und so bin ich dann zum schönen Detmold gelangt. Das ist ja ein kleiner Ort nahe Bielefeld, also der Stadt, die man nicht kennt. Und habe dann dort 10 Jahre in der Geschäftsführung verbracht, bis ich wiederum in der Diakonie gelandet bin. Und das ist jetzt der Jovandia, ein Kinder- und Jugendhilfeträger in Hiddenhausen. Wo ist Hiddenhausen? Hiddenhausen ist bei Herford. Wo ist Herford? Herford ist wiederum bei Bielefeld.
Und wo ist Bielefeld? Okay, lassen wir das.
Naja, interessanterweise habe ich Hiddenhausen nicht gekannt, obwohl ich nur 40 Kilometer entfernt in Detmold 10 Jahre gearbeitet habe. Also hochspannend eigentlich. Und da bin ich jetzt seit 1,5 Jahren zusammen mit einem pädagogischen Kollegen, der gleichzeitig Prädikant ist, also theologisch ein bisschen was zu bieten hat. Und es macht wahnsinnig viel Spaß.
Wahnsinn. Also sehr beeindruckend, inklusive dieser Tour de Raison, hätte ich jetzt beinahe gesagt, auch quasi durch die unterschiedlichen Bezugspunkte und Quellen letztlich, die Sie auch als berufliche Felder offensichtlich ja mitbringen, ne? Also Militär, Philosophie, Ethik, Sozialwirtschaft. Wie hat Sie denn so dieser Mix geprägt, insbesondere im Leadership?
Also es ist ganz spannend. Leadership hat sich mit Sicherheit im Laufe der Jahre und Jahrzehnte verändert. Das hat auch die Führungslehre am Ende aller Tage. Wenn man bei der Bundeswehr anfängt und Führung lernt, hat man einen ganz, ganz großen Vorteil. Nämlich erstens, man wird aus dem doch sehr lokalen Schulalltag in eine Welt katapultiert, in der man wahnsinnig soziale Spannen bearbeiten muss. Also sprich, man hat einen Studentenjahrgang oder einen Jahrgang mit Abiturienten, man hat einen Jahrgang im nächsten mit Analphabeten. Das heißt, also man muss quasi alle Sprachen sprechen. Das ist das eine. Das zweite ist, man lernt bei der Bundeswehr sehr früh über einen sehr einheitlichen Führungsprozess, also insofern eine sehr exzellente Ausbildung und über klassische Werte und Tugenden wie Pünktlichkeit, Loyalität, Zuverlässigkeit oder Verantwortungsübernahme in sehr frühen Jahren viel Verantwortung zu übernehmen. Also ich habe mit 20 Jahren bereits 15 Soldatinnen und Soldaten geführt und bis ich dann so Ende 20 war, auf der Ebene einer Kompanie als Kompaniechef 100 bis 200 Menschen. Das ist schon enorm und das ist ja Führung in Krisensituationen. Also zum Zeitpunkt, als ich bei der Bundeswehr war, gab es natürlich auch noch eine andere politische Situation, aber schon damals gab es den Begriff der sogenannten Auftragstaktik. Das heißt, also man darf sich das nicht so vorstellen, der General befiehlt und dann geht das bis zum letzten Soldaten durch, ganz dezidiert, was er zu tun hat, sondern ganz im Gegenteil, es wird ein Ziel vorgegeben, ein Auftrag gegeben und dann entscheidet der Führer vor Ort, was er tut. Und das ist, glaube ich, ein guter Anknüpfungspunkt zur hybriden oder dezentralen Führung, wie er heutzutage besteht. Also man kann eben einfach nicht mehr morgens über den Gang brüllen, alle machen die Tür auf und alle drehen sich links um, wenn man so ruft.
Mhm. Ja, sehr nachvollziehbar. Wie war das eigentlich? Also ich erlebe das manchmal in Besetzungsverfahren, je nach Gremium, dass da zumindest kontrovers diskutiert wird nach dem Motto, oh je, da kommt jemand aus der Bundeswehr, zumal ein Offizier. Was hat der denn für ein Führungsverständnis? Eher Befehl und Gehorsam, aber wir sind doch hier partizipativ unterwegs und dergleichen. Kennen Sie solche Gedanken? Waren Sie damit vielleicht auch mal konfrontiert oder wie haben Sie das erlebt von Ihrem Einstieg bis heute?
Also das habe ich natürlich erlebt, gerade als ich die Bundeswehr verlassen habe. Also es gab zwei Fraktionen. Es gab zum einen die Unternehmer, bei denen ich mich beworben habe, die selber bei der Bundeswehr waren. Die waren der Auffassung, das ist super, der junge Mann hat was gelernt, der kann führen. Dann gab es aber genau die Fraktion umgekehrt, die gesagt hat, naja, also das ist ja alles top-down und das ist nur Befehl und Gehorsam. Ja, klar, wir haben gelernt, wer führen können will, muss auch mal gedient haben. Finde ich übrigens auch nach wie vor einen sehr gültigen Satz. Aber auch bei der Bundeswehr geht es nicht nur streng nach Hierarchie. Und mittlerweile zu meinem damaligen Zeitpunkt, als ich bei der Bundeswehr war, gab es ja Frauen nur im Stabsmusikkorps und im ärztlichen Dienst. Mittlerweile sind Soldatinnen genauso weit verbreitet. Und da ist diese alte Kommisskultur, so würde ich es mal nennen, überhaupt nicht mehr verbreitet. Ich bin übrigens noch aktuell wieder Reserveoffizier seit 3 Jahren und habe auch jetzt wieder nächste Woche eine Woche Wehrdienst. Das ist ganz anders geworden. Also das ist nicht anders als im Unternehmen. Nur sehr viel strukturierter, weil eben jeder eine Ausbildung durchläuft und der Führungsprozess bei der Bundeswehr komplett einheitlich ist. Das würde ich mir in der Wirtschaft manchmal auch wünschen.
Ja, nachvollziehbar. Jetzt habe ich ja vorhin in dem Intro ein bisschen erzählt, dass es heute auch um die Fragestellung eines christlichen Führungsverständnisses geht. Und mir geht es zumindest so, dass der Begriff christliche Führung ja zunächst mal einigermaßen abstrakt auch klingt. Und doch ist ja letztlich die Diakonie auch als Organisation logischerweise stark von christlichen Werten geprägt. Jetzt mal den Experten direkt gefragt, gibt es denn aus Ihrer Sicht sowas wie ein explizit christliches Führungsverständnis? Und wenn ja, worin oder unterscheidet es sich denn von anderen Führungsmodellen nach Ihrer Erfahrung?
Also ich glaube nicht, dass es ein christliches Führungsmodell gibt. Also keine genuin christliche Führungslehre, die wissenschaftlich gelehrt wird. Ich glaube aber umgekehrt, dass es in der täglichen Führungspraxis natürlich Führungsprinzipien gibt, die auf christlichen Werten beruhen. Und das kann Würde sein, Respekt sein, Mitgefühl, Dienstbereitschaft, Wertschätzung. Da gibt es ganz viele Werte, die da eine Rolle spielen. Aber am Ende aller Tage, glaube ich, kann man es ganz gut mit der Analogie beschreiben. Ich würde, so habe ich es zumindest in der Diakonie gelernt, immer sagen, es gibt keine christliche Spritze und keine christliche Windel.
Ist was dran, ja.
Gleichwohl müssen wir, das heißt die Menschen, die uns anvertraut sind, egal ob im Altenheim oder in der Kinder- und Jugendhilfe oder in anderen Hilfefeldern, müssen professionell betreut werden und darüber hinaus erwarten sie etwas Diakonisches, was wertebasiert ist. Und das würde ich analog für die Führung so sehen. Mein Kollege Frank Diekbrieder würde wahrscheinlich ergänzen, Christlichkeit darf nicht aufgesetzt sein. Das heißt, sie muss von innen heraus wirken und für das Gegenüber spürbar sein. Ob das Gegenüber es aber dann als christlich wahrnimmt oder nicht, ist überhaupt nicht entscheidend. Also ich würde, wenn Sie mir die Frage stellen, sagen, ja, es gibt ein christliches Führungsverständnis, das aber der Einzelne für sich definieren muss. Und ob es dann christlich beim anderen ankommt, ist nachrangig.
Ja, finde ich nachvollziehbar. Gleichwohl erlebe ich doch auch jetzt bei Besetzungsverfahren durchaus manchmal so, wie soll ich sagen, eher so einen Heidenrespekt, ja, vor so einem christlichen Menschenbild, wenn vielleicht eine Person in eine Führungsaufgabe kommen soll, die da vielleicht bisher noch nicht so den Bezugspunkt oder die Bezugspunkte hat. Wie sehen Sie das? Ist so ein christliches Menschenbild eher eine Orientierungshilfe für Führungskräfte oder ist es vielleicht auch eine Herausforderung im Alltag, was vielleicht manche eher so als global galaktisch sehen, wo die dann eher, wie soll ich sagen, vielleicht auch ein bisschen Sorge haben, dass sie dem vielleicht nicht gewachsen sind?
Naja, also zunächst mal habe ich auch immer geglaubt, wenn man in die Diakonie kommt oder in kirchliche Gremien oder Organisationen, dass man sich dort mit anderen Menschen auseinandersetzt, die respektvoller, demütiger, nächstenlieber miteinander umgehen. Das ist nicht so. Also wir haben es mit genau denselben Menschen zu tun. Natürlich ist jemand, der bei Kirche ist, hoffentlich katholisch oder protestantisch oder wie auch immer geprägt. Und natürlich wäre es schön, wenn das Menschenbild entsprechend wäre. Ich erlebe aber ähnliche Mechanismen, wie ich sie in einem zivilen Unternehmen oder der Bundeswehr erlebt habe, natürlich auch in diakonischen und kirchlichen Settings. Das muss man ganz einfach so sagen. Und wie ich es eingangs gesagt habe, es gibt ja keine genuin christliche Führungslehre, sondern auch diakonische Unternehmen müssen ja Resultate erbringen, beispielsweise. Oder Beiträge zum Ganzen erbringen oder sich auf weniges konzentrieren oder stärkenorientiert arbeiten. Das sind ja alles Dinge, die sind aus, wenn man so will, Managementlehren entstanden. Natürlich kann man sie mit einem christlichen Menschenbild anfüttern und dann auch dementsprechend vielleicht freundlicher oder zugewandter handeln. Aber das obliegt, wie mein Kollege es ja schon gesagt hat, demjenigen, der als Gegenüber das als christlich oder nicht christlich wahrnimmt.
Es gibt ja so schöne Begriffe, die kenne ich auch noch aus meiner eigenen Studienzeit. Einer davon ist der Homo Ökonomicus.
Ja, spannendes also Thema.
Wir pirschen uns langsam an den Kern vom Kern ran. So. Also der Homo Ökonomicus, ein bisschen als Sinnbild für einen Mensch, der radikal rational entscheidet, ja, auf Anreize reagiert, im Kern vielleicht auch egoistisch motiviert ist. So. Und dann gibt's den Homo Socialis, ja, der, ich will nicht sagen, das Gegenteil beinhaltet, aber auf den es eher so auf die Gemeinschaft ankommt. Und es gibt ja so ein bisschen die These, dass sich Führungsmodelle auch ein bisschen vom Homo economicus zum Homo socialis entwickeln. Würden Sie das auch so sehen? Oder was bedeutet eigentlich so das Bild Homo economicus, Homo socialis für Sie, für das Thema Führung und Leadership?
Also Sie haben es eigentlich schon implizit gesagt, es sind beides Modelle. Und der Homo economicus ist wie viele wissenschaftliche Erklärungsansätze ein Modell, das die Realität besser oder schlechter abzubilden versucht, indem es eben sagt, Menschen handeln nur rational. Das ist sicherlich nicht so. Und wahrscheinlich treffen wir in der Sozialwirtschaft überwiegend Kolleginnen und Kollegen, die zwar nicht gänzlich altruistisch unterwegs sind, denn wir zahlen sie auch, und zwar mit, wie ich finde, ganz anständigen Tarifen, aber die doch den Impetus einer menschlich geprägten Hilfe in sich tragen. Und das ist auch notwendig, weil wenn Sie sich überlegen, Sie haben hohe zeitliche Belastung, psychische Belastung durch Nachtdienste etc. pp., da brauchen Sie viel Prosozialität. Wenn Sie das nicht hätten, könnten Sie den Job nicht machen. Auf der anderen Seite erleben auch wir hier einen Generationenwechsel und einen Bruch. Es wird zunehmend unbeliebter, auch für junge Mitarbeitende, eben diese schweren Dienste und diese Nachtdienste zu übernehmen. Und viele gehen in den sozialen Sektor, weil dort auch gut bezahlt wird, das muss man ganz deutlich sagen, und sind dann aber doch so unterwegs, dass man durchaus an der einen oder anderen Stelle auch sagen kann, das ist rational, was sie tun. Also altruistisch, rein altruistisch ist niemand unterwegs.
Das heißt, wenn Sie das so ein bisschen, wie soll ich sagen, beschreiben würden, also, oder ich formuliere es mal anders. Es gibt ja gerade in der Diakonie oder gerade in der Sozialwirtschaft und Gesundheitswirtschaft oftmals so ein konstruiertes, manchmal auch de facto vorhandenes Spannungsfeld zwischen ökonomischer Orientierung und ethischer Orientierung. Man könnte auch jetzt sagen, bei unserem Oberthema christlicher Nächstenliebe, ja, so als Spannungsfeld, christliche Nächstenliebe, einer Pol und der andere wirtschaftliche Effizienz. Wie gehen Sie denn mit all Ihrer Führungserfahrung, mit all Ihrer Prägung, mit diesem Spannungsfeld um?
Das ist jetzt eine hohe Hürde, die Sie da setzen.
Also bewusst?
Ich sage auch immer bewusst, was sehr Ketzerisches vielleicht. Also Non-Profit heißt nicht Non-Profi.
Okay, bedeutet, das merke ich mir.
Ja, es bedeutet letztlich, das habe ich an der einen oder anderen Stelle schon wirklich erlebt, dass Mitarbeitende sagen, ja wieso, wir sind doch in der Diakonie, da können wir doch ein bisschen langsamer unterwegs sein, wir sind ja sozial und kirchlich. Und dann sage ich immer nein. Sozial schwach sind unsere Adressaten und Adressatinnen. Und wir brauchen im Gegenteil die Besten, weil wir ansonsten, wir stehen auch im Wettbewerb, übrigens nicht nur mit anderen kirchlichen Trägern, sondern auch mit privaten, weil wir im Wettbewerb und auch im Kampf um knappe Ressourcen, auch um knappes Fachpersonal, Menschen brauchen, die uns helfen, dieses Klientel oder diese Adressatenkreise bestmöglich zu bedienen. Und wie ich es eingangs schon gesagt habe, die erwarten natürlich über die Professionalität hinaus eine besondere Werteorientierung. Und jetzt kommt's: Wir haben ja nicht nur christliche Mitarbeiter, sondern auch muslimische oder Mitarbeiter, die atheistisch sind. Und wenn Sie so ein bisschen in die neuen Bundesländer gehen, da finden Sie ja ganz wenige, die rein kirchlich orientiert sind und sagen, ja, also das mit dem Geld ist nicht so relevant und das mit der Leistung ist nicht so relevant. Nee, also an der Stelle bin ich ganz, ganz deutlich, Ergebnis statt Erlebnis.
Ergebnis statt Erlebnis, was heißt das für Sie? Oder wenn ich jetzt Mitarbeiter von Ihnen wäre und Sie würden das sagen, in welchem Kontext würden Sie das sagen, Ergebnis statt Erlebnis?
Im Kontext mit Ergebnisorientierung. Also will sagen, auch diakonische Unternehmen sind Unternehmen. Wir refinanzieren uns ja nicht über Kirchensteuern, sondern wir refinanzieren uns über Kostensätze. Diakonische Unternehmen können pleite gehen. Das heißt, ich muss an dieser Stelle einen Gewinn erwirtschaften. Also die schwarze Null reicht nicht, auch wenn wir gemeinnützig sind. Und jetzt ist immer die Frage, was ist ein ethischer Gewinn? Das ist in Bayern mal höchstrichterlich entschieden worden, dass man gesagt hat, zwischen 5% und 7% kann man machen, weil wir ja umgekehrt auch das Risiko haben. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn Sie mit dem Kostenträger 93% Belegung verhandeln und Sie sind nur bei 89%, dann erwirtschaften Sie ein Defizit. Das interessiert niemanden, außer vielleicht Ihren Aufsichtsrat. Wenn Sie aber 97% erwirtschaften und damit Gewinne, dann heißt es auf einmal, ja stopp, wie kann das denn sein? Wieso machen Sie denn Gewinne? Die brauchen wir, weil wir ja in Steine investieren müssen. Also in der Jugendhilfe ist ja der Raum der dritte Pädagoge. Und natürlich auch, weil wir investieren müssen in Personal und in Zukunft. Also insofern sage ich Ergebnis statt Erlebnis.
Und diese Fragestellung im Leadership, wie haben Sie das denn in Ihrer Organisation vielleicht auch, ich nenne das jetzt mal instrumentell verankert? Also ich denke an solche Klassiker wie man baut ein Leitbild auf, man hat Führungsgrundsätze, man hat vielleicht auch Führungsschulungen oder Workshops, in denen man eben Leadership und Führung auch schult oder versucht, Erfahrungen auszutauschen. Wie machen Sie es?
Alles ganz spannend. Als ich in dem Unternehmen gestartet bin, habe ich bei der ersten Jahrestagung einen Vortrag über Führung und Management gehalten, wie ich es mir vorstelle. Das habe ich natürlich vorher mit meinem Kollegen abgestimmt und wir sind da relativ konform. Also das ist alles wunderschön. Und ich habe so ein bisschen, ja, hört sich jetzt ein bisschen abgedroschen an, aus 40 Jahren Führungserfahrung ein Best-of in Folien gepackt. Und da gab es zumindest keinen Widerspruch, weil es alles relativ logisch war. Und aus meiner Sicht deckt sich das auch mit Lebenserfahrung. Ich bringe es mal in ein, to put it into a nutshell, würde der Engländer sagen, also in einen Satz. In Führung geht es darum, Menschen erfolgreich zu machen. Und das ist der Job von meinem Kollegen und mir, die Organisation erfolgreich zu machen, dass sie auch in 10 Jahren noch existiert. Und das versuchen wir in Führungsworkshops weiter runter zu deklinieren. Natürlich liegen darüber liegt ein Wertebild. Das ist übrigens ganz spannend, erzähle ich Ihnen gleich was über Juvandia-Gemeinschaft. Aber nochmal zurück zur Führung. Das ist etwas, was wir jedem und jeder vermitteln, die bei uns in Führungspositionen geht. Und das erzählen wir auch regelmäßig immer wieder, weil vom einmaligen Erzählen, das nützt nichts. Ne?
Das heißt, das machen Sie persönlich als Vorstand?
Natürlich nicht in allen Ebenen, aber beispielsweise in allen Mitarbeiterebenen, die mir direkt unterstehen, in der Zentrale mache ich das durchaus so.
Mhm, okay.
Da gibt es also nochmal einen Sonderkurs, wenn Sie so mögen. Und wir haben natürlich ein Leitungsgremium, in dem diese Themen immer wieder penetriert werden und wiederholt werden. Und in diesem Leitungsgremium setzen wir dann natürlich ein Stück weit auf den Schneeballeffekt.
Mhm. Und jetzt wollten Sie noch was zu der
Juvandia. Ja, ich wollte Ihnen was über Juvandia, Gemeinschaft Juvandia erzählen. Übrigens, Juvandia, ganz spannend, hieß ja vorher Diakonieverbund Schwaicheln. Und ich kam in dieses Unternehmen und mein Kollege und ich haben uns angeguckt und haben uns gesagt, wir müssen diesen Namen ändern. Erstens weiß niemand, wo Schwaicheln liegt. Zweitens gibt es eine Redundanz.
Sie haben aber auch ein Faible für Orte, die keiner kennt.
Ja, so ungefähr. Dann gab es eine Redundanz zur evangelischen Jugendhilfe Schwaicheln, also einer örtlichen Einrichtung, die sehr bekannt ist.
Mhm.
Und drittens war es so, dass wenn Sie, wir haben ja Einrichtungen in Berlin, in Brandenburg, in Thüringen, in Bochum, in Münsterland und wo auch immer.
Bochum kennt man.
Und wenn Sie, ja, aber wenn Sie mit einem regionalen Namen dann unterwegs sind, nach dem Motto, das ist die evangelische Jugendhilfe Bochum und die ist Teil der evangelischen Jugendhilfe in Schwaicheln, da fragt sie jeder, hä?
Klar.
Versteht doch keiner. Der Diakonieverbund Schwaicheln? Keine Ahnung. Na gut, also das haben wir geändert und haben gesagt, wir nennen das Juvandia von Juvare helfen und Dia für Diakonie. Und aus dieser Dachmarkenkonzeption hat mein Kollege ein Konzept entwickelt, was sich Juvandia Gemeinschaft nennt. Und diese Gemeinschaft zeichnet sich aus durch das Tragen eines Stickers. Da steht dann Juvandia Gemeinschaft drauf und jeder, der diesen Sticker trägt, ist bereit, sich mit anderen kommunikativ auszutauschen über die Themen, die wir im diakonischen Alltag haben. Und über diese Juvandia-Gemeinschaft wird ein Wertekonsens im Augenblick erarbeitet, der glaubensübergreifend ist, sodass eben der Muslim in Bochum, der Atheist in Berlin und der eher katholisch geprägte Mitarbeitende im Münsterland sich genauso wiederfinden wie der Protestant in Herford.
Und das wird jetzt erst ausgerollt oder gibt es das schon?
Das gibt es schon, aber wir rollen es jetzt also aus. Wir schreiben alle Mitarbeitenden an und das Spannende ist, also es kriegt nicht jeder Mitarbeiter automatisch diesen Sticker, sondern er muss ihn einfordern. Also es ist eine Hohlschuld, wenn Sie so wollen.
Also wie läuft das praktisch ab? Ich gehe zu meiner direkten Führungskraft und
Nein. Es gibt eine zentrale Stelle.
Ach so.
Es gibt einen QR-Code und da gibt es eine zentrale Stelle. Dann können Sie sagen, ich will so ein Ding und dann kriegen Sie es mit dem Anschreiben des Vorstandes.
Okay.
Und vorher gab es nur eine Information darüber, die wir natürlich publizieren.
Okay, also quasi alle Mitarbeitenden haben diese Information bekommen. Und dann konnte man sich mit dem QR-Code quasi dafür oder darum bewerben, in Anführungszeichen.
Genau. So. Das Ganze ist hochfreiwillig, was ich toll finde.
Yeah.
Und es ist so ein bisschen in der Tradition diakonischer Gemeinschaften, aber eben ein Stück weit glaubensunabhängiger. Und das macht es, glaube ich, sehr viel klüger.
Und das läuft ja schon, wie Sie gerade gesagt haben. Wie viel Prozent der Mitarbeitenden haben das denn gemacht bisher?
Jetzt stellen Sie wieder eine Frage. Alles, was ich sage, ist jetzt falsch.
Umschreiben Sie es.
Naja, also wir sind ja jetzt bei 2800 Mitarbeitenden. Also das könnte ich noch nicht sagen, dass es alle haben. Aber es fängt zunehmend an, Platz zu greifen.
Also ungefähr ein Drittel oder die Hälfte? Oder also fühlt es sich erstmal gut an oder viel?
Na gut, also anfänglich rollen ja solche Wellen sehr langsam. Und es ist auch noch nicht lange unterwegs. Also wir haben in einigen Bereichen sind die Schreiben auch noch nicht angekommen.
Ach so.
Aber
ach so, es ist wirklich noch ganz frisch.
Es ist ganz frisch, aber die Mühlen mahlen ja auch dezentral manchmal ein bisschen langsamer.
Klar. Okay, aber wenn das so ist, dann relativiere ich die Frage ein bisschen. Weil in der Tat, das ist ja ein sehr spannender Ansatz, insbesondere auf diese Freiwilligkeit, finde ich das eine. Das andere ist dieses Übergreifende, was ja tatsächlich, so wie ich sie verstehe, sehr auf die Werte nochmal abzielt. Ja? Und das dritte ist ja tatsächlich diese Frage der ja, wie soll ich sagen, der Hohlschuld. Also ich kriege das nicht einfach so, sondern ich muss tatsächlich was tun. Und das wird mich dann bei Zeiten, können wir ja bei einem Follow-up nochmal, oder Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, können vielleicht in einigen Monden sozusagen nochmal nachfragen, weil das in der Tat ja ein ganz, ganz spannender Ansatz ist. Und der ja auch, wenn ich Sie richtig verstehe, sehr mit Ihrem Leadership-Ansatz quasi in Beziehung steht.
Ja, es hat was damit zu tun, dass wir ja in einer transformatorischen Gesellschaft sind. Also wenn man heute die Zeitung aufschlägt, die Social Media oder eben auch Nachrichten guckt, ist die Welt ja im Aufbruch, im Umbruch an ganz vielen Stellen. Also von Naturkatastrophen über KI, über globale Konflikte. Jeden Tag passiert irgendwo was. Und es ist ja unglaublich wichtig, wir kriegen in der Kinder- und Jugendhilfe sehr stark Menschen, die haltlos sind. Und wir müssen unsere Führungskräfte ja in die Situation versetzen, selbst nicht haltlos zu sein, sondern den Haltlosen Halt zu geben. Und da sind so ein paar Eckpfeiler, glaube ich, ganz gut. Deswegen Juvandir-Gemeinschaft. Natürlich sind auch wir tangiert. Also ich nenne ein Beispiel. Wenn eine Bundesregierung entscheidet, dass jetzt Migration verändert wird und wir sehr viel mit UMAS, also mit unbegleiteten männlichen Asylanten zu tun haben, dann ist das unter Umständen ein Teil des Umsatzes, der wegbricht. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Aber diese Menschen, die zu uns kommen, die Kriegserfahrung haben, Traumatisierung, vielleicht sexuelle Gewalt erfahren haben, wie auch immer, sind ja in einer besonderen Weise halt und hilflos. Und für die sind wir da. Und natürlich haben unsere Mitarbeitenden, die mit Fragen von diesem Klientel oder diesen Adressaten konfrontiert werden, auch Fragen. Und die müssen wir beantworten. Und insofern ist das Thema Juvandir-Gemeinschaft eine Einladung zur Kommunikation, über genau diese Themen zu sprechen, die uns im diakonischen Alltag, auch in Extremsituationen, und es wird im Augenblick immer extremer, das heißt, wir haben sehr viel mehr in Intensivgruppen beispielsweise in der Jugendhilfe zu tun als in den regulären Gruppen. Das wird immer schwieriger und da müssen wir unsere Leute wappnen.
Und ist denn diese Idee der Juvandir-Gemeinschaft, wo ist die entstanden oder wie ist die entstanden?
Das hat mein Kollege, der auch an der Fachhochschule lehrt und der sich sehr stark mit ethischen Themen befasst, gleichzeitig auch Prädikant ist, also eine theologische Grundausbildung hat, das hat er sich tatsächlich ausgedacht.
Also er selber sozusagen?
Ja, das ist im kleinen Team entstanden, aber er ist federführend.
Spannend. Also finde ich in der Tat nochmal gerade vor dem Hintergrund einer Reflexionsebene, so verstehe ich das ja jetzt, quasi aufgrund der Herausforderungen, gehen Sie also im Führungsverständnis nicht davon aus, dass jede Führungskraft das am besten selber managt, sondern quasi die Gemeinschaft und der Diskurs und die Reflexion dann dafür Sorge tragen, dass man vor Ort eben mit Führungsentscheidungen auch entsprechend der Ethik und des Leitbildes und der Managementphilosophie quasi stringent und zielführend arbeitet. So würde ich es jetzt mal übersetzen für mich.
Absolut, absolut. Und ich hänge selbst so ein bisschen Professor Malik an aus St. Gallen, der sagt, Management ist ein Beruf. Den können Sie lernen. Das ist aber auch das Gute. Man kann ihn lernen, also bis zu einem gewissen Grad natürlich. Also es ist ja niemand auf die Welt gekommen, den man ex post für eine großartige Führungspersönlichkeit gehalten hat, der das von Kindesbeinen an konnte. Sondern alle mussten es lernen. Die einen hatten vielleicht eine größere Affinität, der andere hatte vielleicht einen guten Lehrer oder ein gutes Vorbild. Aber man kann es lernen, indem man gewisse Prinzipien berücksichtigt. Und insofern, glaube ich, muss man es ausbilden. Es ist ein Beruf. Ja. Führung ist ein Beruf.
Ja. Vorhin hatten Sie zwei Zauberbuchstaben genannt, nämlich ein K und ein I, zusammengefasst als KI bezeichnet. Das ist ja momentan quasi in aller Munde. Welche Rolle spielt denn das Thema KI aus Ihrer Sicht für so, ja, den Alltag in diakonischen Unternehmen, vielleicht jetzt und für die Zukunft? Und Bonusfrage, welche Auswirkungen hat denn das nach Ihrem Dafürhalten auch auf das Thema Leadership, wenn also das Thema KI immer weiter Einzug hält in soziale Organisationen?
Das ist eine sehr kluge Frage, wofür wahrscheinlich in der Antwort die Zeit gar nicht ausreicht. Und ich bin auch kein KI-Fachmann, das muss ich dazu sagen. Also natürlich ist KI extrem wichtig in diakonischen Settings. Wir sind gerade dabei zu diskutieren, was können wir mit KI machen, was nicht, weil natürlich alles das, was mit Klientinnen, Klientendaten zu tun hat, nicht über KI geht. Ist gar keine Frage. KI hat ja auch Gefahren. Aber wir müssen natürlich, jetzt gehe ich mal auf die Adressatenseite, unsere Kinder und Jugendlichen auf eine Welt vorbereiten, in der KI immer stärker Platz greift, in der auch Berufe KI durchsetzt sein werden, bestimmte Aufgaben sicherlich auch substituiert werden können, andere wiederum nicht. Bei Führung mache ich mir da ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel Gedanken oder sehe das relativ gelassen, weil für mein Dafürhalten der Mensch hoffentlich immer noch empathischer ist als eine Maschine.
Okay, Ich habe am Wochenende habe ich einen Beitrag gesehen, wo es darum ging, quasi einen empathischen Roboter zu finden aus Großbritannien. Ich fand den jetzt nicht besonders empathisch, aber ich finde es schon beeindruckend, ja, was da mittlerweile technisch geht. Aber wahrscheinlich dauert es noch eine Runde oder eine Weile. Aber nehmen wir mal an, ich skizziere mal eine Zukunft, die vielleicht im Leadership aus dem Führen von hybriden Teams besteht. Also, dass sie dann quasi die Hälfte ihrer Führungscrew sind Menschen aus Fleisch und Blut und die anderen Personen sind vielleicht KI-Agenten.
Okay.
Was heißt das denn fürs Leadership? Haben Sie da Gedanken?
Naja, also ich komme jetzt mal aus wahrscheinlich ein Stück weit aus ein bisschen aus der alten Welt. Das Thema Diversität hat ja auch viel mit Führung zu tun. Also ich muss einen 40-jährigen Buchhalter mit 20 Jahren Buchhaltungserfahrung wahrscheinlich anders behandeln als eine Auszubildende, die mit 19 angefangen hat. Sollte ich jemals einen KI-Mitarbeitenden bekommen, der rein maschinell unterwegs ist, werde ich das wahrscheinlich mit sehr viel Ratio machen müssen. Das heißt, wesentlich weniger mit Empathie als beispielsweise mit einem Menschen. Also will sagen, ich würde es unter das Thema Diversität subsumieren wollen, wohlweislich auch sagen, dass ich vor so einer Situation durchaus Respekt hätte, weil eine Maschine zu führen, vielleicht auch noch auf Distanz, wohl wissend, dass diese Maschine unter Umständen schneller denkt und zu logischeren Schlüssen kommt als die Führungskraft selbst, ist, glaube ich, eine Herausforderung.
Wohl wahr. Da bin ich bei Ihnen. Ja. Mal gucken, wie die Zukunft wird. Das Schöne ist, wir können sie alle gestalten. Jetzt haben wir ja die Situation, also wenn man jetzt mal Führung versucht, ins Englische zu übersetzen, kommt ja oftmals nach meinem Kenntnisstand irgendwie Management raus. Aber wir reden ja hier vom Leadership. Was sagt denn unser Führungsexperte dazu?
Naja, also wenn ich mich frage, was ist ein Leiter einer Personalabteilung, dann ist das ein Head of Human Resources. Wenn ich frage, was ist ein Führer im Freizeitbereich, dann ist es ein Mountain Guide, beispielsweise als Bergführer. Oder wenn ich frage, wie ist eigentlich der Chef eines Unternehmens benannt, dann ist es ein Chief Executive Officer. Das heißt, der Begriff Leader kommt überhaupt nicht vor. Warum? Weil im angloamerikanischen Leadership nur, was heißt nur, es betrifft den Bereich der Menschenführung. Das ist ein Teil von Management. Management ist die Führung von Organisationen und dazu gehört eben noch mehr als Menschen. Also bei mir beispielsweise in der Sozialwirtschaft ist es so, dass Bereichsleiter in der Regel eine Profit-Center-Verantwortung haben. Damit führen sie nicht nur Menschen, sondern sie führen Kostensatzverhandlungen beispielsweise. Sie müssen sich um Wohnungsanmietung kümmern, um Autos kümmern und vieles andere mehr. Also sie müssen organisieren. Und deswegen sagt ja mein akademischer Mentor Fredmund Malik immer, Management ist Transformation von Ressourcen in Nutzen. Und das ist auch Führung. Leadership ist ein Teil von Management. Die Menschenführung, das ist zwar wichtig, aber eben nicht alles.
Ja, da würde ich jetzt aber mal, wie soll ich sagen, so ein bisschen eine andere Ansicht versuchen hier reinzubringen. Nämlich Management oder Führung eher als organisatorische Aspekte, als Dinge, die irgendwie managerial eben zu erledigen sind. Und Leadership hat ja oftmals auch dieses Kreative, dieses Strategische, dieses Visionäre, wie man es häufig sagt. Also könnte man nicht auch die These vertreten, dass Leadership eigentlich so das Strategische ist und Management das Kleinarbeiten von dem, was letztlich Leadership auch ausmacht?
Also überzeugt mich nicht wirklich. Ja, das Visionäre, das Empathische, das hat alles mit Leadership zu tun, aber wir waren ja eben bei KI. Ich glaube, Leadership geht bei KI eben nicht, sondern bei Leadership geht es immer um Menschen und bei KI geht es eben dann auch vielleicht um Maschinen.
Das heißt also, in einer Welt, die zukünftig eher hybrid besteht aus Mensch und Maschine und KI, sagen Sie, Leadership und Führung geht im Wesentlichen mit Management. Oder würde im Wesentlichen Management bedeuten?
Ja, also wenn man beispielsweise den Vorstandsvorsitzenden von BMW nimmt, das wird, wenn man täglich irgendwo die Presse liest, das ist ein Spitzenmanager in Anführungszeichen. Der hat sicherlich auch eine gerüttelte Personalerfahrung und Verantwortung, aber er hat eben eine Organisation zu führen. Und dazu gehört eben mehr, auch strategisch mehr, als Menschen zu führen. Also ich will das gar nicht im Sinne von, das eine ist besser und das andere ist schlechter, aber ich glaube, nach meinem Dafürhalten ist Leadership eine Teilmenge von Management.
Das heißt, für Sie wäre dieses Kreative, das Visionäre, was ja eigentlich originär in Leadership-Konzepten oder in der Philosophie-Richtung, die zum Leadership führt, dort subsumiert wird, dann tatsächlich als Teil im Management drin?
Ja, auf jeden Fall.
Okay. Worin zeigt sich das nach Ihrem Dafürhalten in der Sozialwirtschaft?
Naja, auch Sozialwirtschaftseinheiten sind Organisationen und es ist, glaube ich, vollkommen irrelevant, ob sie ein privatwirtschaftliches Unternehmen, eine kirchliche Organisation oder, um zu meinem Lebenslauf zurückzukehren, Teil einer Armee sind. Sie haben es immer mit Organisationen zu tun. Organisationen müssen erfolgreich sein und das erreichen sie immer nur mit Management. Und da aber Organisationen aus Menschen bestehen, ist es natürlich wichtig, dass sie Menschen führen können und das ist Leadership.
Könnte das vielleicht auch so der Grund sein, warum Menschen, die vielleicht eher sehr kreativ sind, sehr visionär sind, irgendwann vielleicht auch so an Wachstumsgrenzen kommen von ihrer Organisation, weil sie eben eher den Fokus auf dieses Kreative, dieses Visionäre legen, aber nicht ihre Stärken und Fähigkeiten darin haben, das Ganze auch managerial handhabbar zu machen, also in eine Organisation zu gießen, die funktional dann diese Kreativität und diese visionären Gedanken weiterentwickeln kann und zum Laufen bringt?
Also ich glaube nicht, dass visionär zu sein ein Exklusivanspruch von Leadership ist, sondern ich kann auch als Manager visionär sein. Aber auch Kreativität kann ich, glaube ich, als Manager gut zeigen. Wie gesagt, ich würde es eher auf das Empathische, auf das Zwischenmenschliche zurückführen. Das brauchen Sie im Leadership, weil Sie es eben mit Menschen zu tun haben und nicht mit Maschinen.
Jetzt würde ich gern zum Abschluss, wir lähern uns ja langsam aber sicher dem Grand Finale, mal mit Ihnen den Blick in die Glaskugel wagen. Ja, wir haben ja schon so einige Herausforderungen vorhin benannt, Fachkräftemangel, wirtschaftliche Fragestellungen, KI, Digitalisierung, man könnte es noch ergänzen um Demografie, Generationen, Fragestellungen, vielleicht auch Sinnsuche junger Menschen und. Was braucht denn Leadership, um zukunftsfähig zu sein? Oder was sind so die Kern-Essentials von einem erfolgreichen Leadership der Zukunft nach Ihrem Dafürhalten?
Also da bin ich ganz trivial und einfach. Also ein Soldat kann ja alles vorausgesetzt, man gibt ihm eine Vorschrift. Da sage ich ganz deutlich, Führung muss mit kühlem Kopf, starker Hand und viel Herz erfolgen. Und das war in der Vergangenheit so und das wird auch in Zukunft so sein, wenn es KI gibt.
Okay, dann würde ich sagen, danach kann nichts mehr kommen. Vielen Dank für den spannenden Austausch. Hat Spaß gemacht.
Immer gerne. Hat viel Spaß gemacht.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Sie konnten viele Impulse mitnehmen zum Thema christliches Führungsverständnis, Leadership der Zukunft und auch zum Thema, wie kann ich es eigentlich im unternehmerischen Alltag auch umsetzen. Vielen Dank an Sie, lieber Herr Dr. Ziegler, und ich freue mich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten beim Podcast ContalK, Menschen, die Zukunft gestalten im Leadership. ContalK.